Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute Abend begrüßt Sie herzlich Barbara Weber. Das ist die Sopranistin Florence Foster Jenkins mit ihrer Interpretation der Arie der Königin der Nacht. Sie galt als schlechteste Sängerin der Welt und trotzdem liebten ihre Zuhörer sie. Bei ihrem letzten Auftritt am Abend des 25. Oktober 1944 in der Carnegie Hall tobte und gröhlte das Publikum. Doch warum sang sie so falsch? Manche meinen, das liege an der Quecksilberbehandlung der Syphilis, mit der sie ihr Mann angesteckt hatte. Aber vielleicht hat sie ihr Talent auch nur einfach falsch eingeschätzt. Damit ist sie nicht allein, wie eine Studie des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik zeigt. Das Ergebnis dieser Untersuchung verraten wir Ihnen am Ende der Sendung. Unsere weiteren Themen: Homophobie und Nationalismus, zwei Seiten einer Medaille. Wir berichten über das soziale Medium im 19. Jahrhundert, nämlich den Brief, und im Rahmen unserer Sommerreihe darüber, welche Rolle Attraktivitäten der Gesellschaft spielt. Doch zunächst geht es um Russlands aktuellen Blick auf die Geschichte, der darauf abzielt, eine Vergangenheit mit hohem Identifikationspotenzial für die Bevölkerung zu schaffen. Zum Beispiel der Zweite Weltkrieg. Und da geht die Geschichte so. Schuld daran waren neben Hitler und dem Dritten Reich Großbritannien, Frankreich und Polen. Aber keinesfalls Stalin und die Sowjetunion. Das erklärt Wladimir Putin anlässlich des 75. Jahrestages des großen Sieges im Jahr 2020. Glorreiche Siege, makellose Helden und ein starker Staat stehen im Mittelpunkt der aktuellen Geschichtsschreibung. Sie konzentriert sich vor allem auf die sowjetische Periode, greift aber bei Bedarf auch auf frühere Epochen zurück. Dunkle Seiten wie die stalinistischen Repressionen werden weitgehend ausgeblendet. Putins Narrative. Ingeborg Breuer berichtet.
Soldatik heißt der Film, der 2019 in die russischen Kinos kam. Er erzählt nach wahren Begebenheiten die Geschichte eines 6-jährigen Jungen, dessen Familie im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen umgebracht wurde. Die Rote Armee nimmt den Kleinen auf. Er kämpft gegen die Nazis und wird schließlich dafür mit einem Orden geehrt.
Die Botschaft dieses Films ist relativ klar, dass jedes Gesellschaftsmitglied und sei es auch noch so jung eben einen Beitrag geleistet hat zum Sieg im großen Vaterländischen Krieg.
Dr. Nina Fries, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, kurz ZOIS, in Berlin.
Ich denke, es ist auf der einen Seite natürlich ein typischer Film für Putins Russland. Auf der anderen Seite, dieses Heroisierende haben wir natürlich auch in anderen Kinokulturen.
Der große Vaterländische Krieg, der Zweite Weltkrieg, ist das überragende Ereignis in der russischen Geschichte. Mit Grund. Über 27 Millionen Tote, so viele wie nirgendwo sonst, sind dort zu beklagen. Folgerichtig nimmt der Sieg über das zunächst übermächtig erscheinende nationalsozialistische Deutschland eine zentrale Rolle in der Erinnerungskultur der postsowjetischen Gesellschaft ein. Jedes Jahr am 9. Mai wird in einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau dieses Sieges gedacht. Hurra! Hurra! Erinnerungskulturen prägen den Umgang des Einzelnen und der Gesellschaft mit der eigenen Geschichte. Sie schaffen eine Art kollektiver Identität. Was gehört zu unserer Geschichte? Was dürfen wir nicht vergessen? Anders gesagt, mit welchen Narrativen, welchen sinnstiftenden Erzählungen unterlegen wir unsere Geschichte? Dr. Felix Krawatzek forscht am ZOIS Berlin unter anderem über russisch-sowjetische Geschichtsnarrative.
Im Idealfall sind derartige Narrative das Resultat von einem langen Aushandlungsprozess zwischen den Medien, der weiteren Öffentlichkeit, dem Bildungssystem und der Politik. Das ist der demokratische Idealfall.
Im Russland Putins allerdings, so Felix Krawatzek, sei dieser demokratische Idealfall, in dem ein öffentlicher Diskurs über den richtigen Blick auf die eigene Geschichte geführt wird, autoritär unterbunden.
In Russland ist Geschichte Chefsache. Insofern ist es dort Wladimir Putin selber, der festlegt, was die geschichtlichen Narrative sind.
Auffällig sei zum Beispiel, so Nina Fries, dass in der Erzählung über den großen Vaterländischen Krieg mehr und mehr die heroische Leistung der Roten Armee und der militärische Ruhm in den Vordergrund rückten.
Da sehen wir schon, dass die Opfer, die dafür gebracht wurden, mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Es ist aus diesem Nie wieder Krieg und wir haben das geschafft, wir haben die Freiheit uns errungen, ist eben ein, wir können das wiederholen geworden im Laufe der Jahre. Zum Beispiel auch in der Ukraine.
Anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkrieges im Jahr 2020 stellte Wladimir Putin in einem Aufsatz die Sowjetunion als wichtigsten Gegenspieler von Nazi-Deutschland dar. Deren Mitverantwortung am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, getragen durch den Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin, weist Putin von sich. Der Pakt sei vielmehr nötig gewesen, weil die Sowjetunion Zeit gebraucht habe, um ihre Streitkräfte zu modernisieren. Und der Aufteilung Polens zwischen Hitler und Stalin, wie es in einem geheimen Zusatzprotokoll vereinbart wurde, habe Stalin lediglich zugestimmt, um die Sicherheit der Sowjetunion zu verbessern. Polen dagegen trage eine erhebliche Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, weil es sich im Jahr 1938 an der Zerschlagung der Tschechoslowakei beteiligt hat. Damals hatten die Westmächte in dem Münchner Abkommen beschlossen, dass die Tschechoslowakei das Sudetenland an das Deutsche Reich abtreten müsste, in der vergeblichen Hoffnung, Hitler damit von weiteren Expansionen zurückzuhalten.
Seine eigene Schuld Russlands, sei es der Hitler-Stalin-Pakt oder aber auch Gewalt gegen die Zivilbevölkerung während des Marsches nach Berlin von der Roten Armee, das sind alles Themen, die dürfen sie nicht mehr thematisieren. Also diese Dinge werden einfach aus der Geschichtsschreibung rausgezogen, damit es keinen Platz gibt für die mögliche eigene Schuld Russlands.
Nicht nur in Russland wird die Erinnerungskultur flankiert von sogenannten Erinnerungsgesetzen. In Deutschland etwa steht das Leugnen des Holocaust unter Strafe. In Polen wiederum darf nicht von polnischen Vernichtungslagern gesprochen werden, da es sich um deutsche KZs auf polnischem Boden handelte. Und in Russland seit 2014 stehen die Leugnung von NS-Verbrechen sowie Falschinformationen über die Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg unter Strafe.
Die jüngste Version davon ist vom Mai 2021, die es verbietet, Vergleiche zwischen dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus vorzuziehen. Dazu muss man nehmen, ganz wichtig, die Reform der russischen Verfassung im Frühjahr 2020. Dort wurde ein Artikel 67.1 eingeführt, der festlegt, dass der Staat die Rolle hat, die historische Wahrheit zu schützen und die Verteidiger des Vaterlandes zu ehren.
In den späten 80ern, den 90er Jahren, war dagegen kritische Forschung über die Geschichte der Sowjetunion durchaus gewollt. Es war die Zeit der von Michail Gorbatschow, dem damaligen Generalsekretär der KPDSU, angestoßenen Reformprozesse, die schließlich zum Zusammenbruch des ganzen Ostblocks führten. Der größten geopolitischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, wie es Putin einmal nannte.
Also in den 90er Jahren gab es da eindeutig einen Aufbruch und auch gerade auch jetzt sagen wir mal von den gebildeten Kreisen in Russland einen klaren Wunsch mit der Vergangenheit, der sowjetischen Vergangenheit zu brechen. Damals war auch praktisch von den Geheimdiensten eine viel stärkere Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Also Archive wurden geöffnet, Es wurden Historiker in die Archive gelassen, es wurden auch Dokumente herausgegeben.
Erläutert Dr. Anke Giesen, Vorstandsmitglied der deutschen und der internationalen Organisation von Memorial. Die Menschenrechtsorganisation Memorial, also Erinnerung, gründete sich in der Sowjetunion der späten 80er Jahre, um mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Gewalt des Stalinismus kritisch umzugehen. Zugleich engagierte sich die Organisation für politische Gefangene in Russland und den Schutz von Menschenrechten. Im Dezember 2021 beschloss der Oberste Gerichtshof in Moskau die Auflösung von Memorial International. Aber schon lange wurde die Arbeit der Organisation in Russland erschwert. Erst recht seit Putins dritter Amtszeit, seit 2012, ist zu beobachten,
dass eine Rehabilitierung des sowjetischen Machtapparates stattfand. Also wir haben in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahren, also da ist zum Beispiel Solzhenitsyn verfilmt worden. Der siebte Kreis der Hölle als Serie, wo wir sozusagen dem Hauptprotagonisten in den Gulag folgen. Da gibt es auch noch Serienverfilmungen, wo zum Beispiel, was den Zweiten Weltkrieg anbelangt, also die Ausstattung der russischen Soldaten, den Zustand der Roten Armee kritisch beäugt wird. Und das ist alles heute nicht mehr denkbar. Also wir haben ja heute diese ganz propagandistischen Film- und Serienproduktionen, wo alles im Zweiten Weltkrieg von sowjetischer Seite heroisch und toll war und alles Film schaffen zum Gulag, das gibt's praktisch nicht mehr.
Im Gulag, in den berüchtigten sowjetischen Straflagern, verschwanden unter Stalins Herrschaft Menschen für Jahre oder Jahrzehnte wegen kleinster Vergehen oder auch bloßer Verdächtigungen. Viele kehrten nie zurück. Nach Schätzungen waren von 1929 bis zu Stalins Tod 1953 rund 18 Millionen Menschen in sowjetischen Zwangsarbeitslagern interniert. Erst der Tod des Diktators führte zur Auflösung des Gulags. Doch die Gewaltherrschaft Stalins ist heute in Russland kaum mehr ein Thema.
Wir hatten in den Arbeitslagern, in den sowjetischen, nie so hohe Häftlingszahlen wie Anfang der 40er Jahre. Wir hatten auch nie so hohe Sterbezahlen wie Anfang der 40er Jahre, was natürlich mit der allgemein schlechten Versorgungslage in der Sowjetunion in Zusammenhang hängt. Aber das ist etwas, das heute vollkommen aus der Erinnerung rausgefallen ist, dass es diese Repressionen weiter gab. Dass die Sowjetunion so hohe Opfer hatte, ja, weil beispielsweise Stalin die Armee gesäubert hat und eine völlig unvorbereitete Generalität auf die deutsche Wehrmacht traf. Das sind alles Dinge, die das heldenhafte Narrativ heute stören.
Was wir zu Anfangszeiten von Putin noch gefunden haben, sowas wie Angst, Ablehnung, vielleicht auch Abscheu dem Führungsstil und der Gewalt Stalins gegenüber, das ist fast völlig aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden.
Erläutert Felix Krawatzek. Dagegen verstärkte sich das Narrativ von Stalin als Führer, ohne dessen starke Hand die Sowjetunion den Krieg nicht hätte gewinnen können.
Also wenn wir uns anschauen, wie sich das Gedenken die letzten 20 Jahre an Stalin entwickelt hat in Russland, dann sehen wir zum einen Respekt. Respekt so für die Führungsrolle, für die Stärke, die er hatte, mit der er die Sowjetunion zum Sieg gebracht hat und danach den Wirtschaftsaufbau nach dem Krieg geleitet hat.
Aber auch die Gleichgültigkeit gegenüber Stalin hat zugenommen.
Ein Viertel der Bevölkerung 2021, laut einer Levada-Umfrage, gibt an, Stalin gegenüber gleichgültig zu sein.
Allerdings gibt Anke Giesen zu bedenken, gehe es nicht allein um einen wiederbelebten Kult um Stalin, sondern
grundsätzlich darum, die Potentaten der russischen Geschichte heroisch darzustellen. Also das beginnt schon mit Fürst Wladimir irgendwie. Und natürlich geht es weiter mit hier Ivan dem Vierten, den wir als den Schrecklichen kennen, Peter dem Großen, Katharina, Alexander dem Dritten und jetzt schließlich, also dann Stalin und dann Putin. Und da wird auch gar nicht unterschieden, ob das jetzt Russisches Reich war oder Sowjetunion oder jetzt Russische Föderation. Hauptsache in Moskau im Kreml saß ein fähiger Herrscher, der das Reich zusammenhielt.
Seit Putin komme es ohnehin zu einer Verwischung zwischen der zaristischen und der sowjetischen Vergangenheit, meint auch Felix Krawatzek. Während die Oktoberrevolution von 1917 heute eher als ein unangenehmes Erbe erscheint, kann man mittels des zaristischen Russlands eine Kontinuität des imperialen Anspruchs unterstreichen. Unterstreichen, dass die Großmachtansprüche Russlands sozusagen der historische Normalzustand sind.
Und natürlich passt das ziemlich gut in das Narrativ auch jetzt zum Krieg gegen die Ukraine, ne? Denn der Zar agierte so historisch, als gäbe es keine eigenständige Ukraine. Und wenn man sich dann in das russische Imperium wieder einschreibt, in das zaristische Russland, dann kann man damit die heutige Politik ganz wunderbar rechtfertigen.
Momentan ein Erinnerungsnarrativ, das vor allem auf die heldenhaften Seiten der russischen Vergangenheit abzieht und sich da durch die Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, munter bedient. Und was diesem heldenhaften, positiven Narrativ widerspricht, wird eben rausgestrichen.
Zwar, auch darauf verweist Nina Fries, gäbe es nach wie vor kleine Freiheiten, vom herrschenden Narrativ abzuweichen. So lassen die Lehrpläne für den Literaturunterricht weiterhin kritische Lektüren etwa zum großen Vaterländischen Krieg zu. Ebenso gäbe es auch im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur Texte, die den aktuell heroisierenden Narrativen entgegentreten. Für Nina Fries allerdings eher Ausdruck dessen, wie wenig Bedeutung die russische Führung der Literatur zumisst.
Kritische Töne sind möglich, aber sie finden kaum öffentlichen Raum. Und politisch gibt es ziemlich wenig zu gewinnen, wenn man derartige Gegennarrative artikuliert.
Gibt Felix Krawatzek zu bedenken. Vor allem aber sei es die Geschichte, auf deren Feld Putin umfassende Deutungshoheit erhebt, und die damit zu einer wichtigen Machtressource wurde.
Da gab es 2015 eine ganz grundlegende Reform, wie über russische Geschichte zu schreiben ist in Geschichtsbüchern, die eine Zulassung bekommen können vom Bildungsministerium. Und in diesem Standard sind beispielsweise auch Antworten auf, ich sag mal, knifflige Geschichtsfragen ausformuliert. Also das gemeinsame historische Erbe von Belarus, Ukraine und Russland. Und dann gibt es direkt eine Antwort darunter, die auf diese Einigkeit der drei Völker beispielsweise hinargumentiert. Oder wie mit dem Zweiten Weltkrieg umzugehen ist. Und diese Verengung, Gesetze, Geschichtsbücher sind so zwei Beispiele, die aufzeigen, dass der Raum des Sagbaren insbesondere dann unter Putin sich sehr verengt hat und ein starker Kontrast ist zu dem, was in der späten Sowjetunion und im frühen Russland der 90er Jahre alles noch möglich war.
Hintergründe über Russlands aktuellen Blick auf die eigene Geschichte von Ingeborg Breuer. Homosexuelle, Trans- und Intersexuelle sollten die gleichen Rechte haben wie Heterosexuelle. Das finden 88% der Deutschen. Die Erhebung der Europäischen Union von 2019 zeigt aber auch, dass die Akzeptanz von sexuellen Minderheiten in anderen Ländern wesentlich geringer ist. Zum Beispiel im EU-Mitgliedstaat Ungarn, wo nicht einmal die Hälfte der befragten sexuellen Minderheiten gleiche Rechte zubilligt wie dem Rest der Bevölkerung. Regierungschef Viktor Orban weiß das geschickt zu nutzen, indem er gezielt Stimmung gegen Schwule und Lesben macht. Eine Strategie, die auch Putin gerne nutzt. Aber warum ist das so? Warum gehen antidemokratische Tendenzen auffällig oft mit der Diskriminierung sexueller Minderheiten einher? Annika Schneider sucht nach Antworten darauf, was diese Phänomene miteinander zu tun haben.
The Man I Love. Dieses Lied ist Gabor von dem Tag, an dem er den Bund des Lebens schloss, in Erinnerung geblieben. 2011 war das, im britischen Oxford. Weil Gabor Ungar ist, feierten sie mit Gulasch und ungarischen Süßigkeiten. Später gab es für ihn und seinen Mann ein Feuerwerk.
Das war einer der pursten Tage meines Lebens. Also danach oder an dem Tag von meinem sozusagen Heirat. Da habe ich auch auf meinem Arbeitsplatz geoutet. Irgendwie da bin ich also mit meinem Schwulsein klargekommen.
Als Gábor und sein Mann 2019 zurück nach Ungarn ziehen, wollen sie sich auch dort nicht verstecken. In der Nachbarschaft stellen sie sofort klar, dass sie ein Paar sind. Im fortschrittlichen Budapest kein Problem, sagt Gábor. Das wirkliche Problem sei die ungarische Regierung. Die Fidesz-Partei unter Viktor Orbán hetzt gegen Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transmenschen, kurz LGBT.
Schwul ist minderwertig. Und wenn du schwul bist, dann sei froh, dass du in Partnerschaft leben kannst, dass du arbeiten kannst, dass niemand dich prügelt. Aber üb das nicht aus auf der Straße, bleib zu Hause.
Dabei war Ungarn zu Zeiten des Ostblocks noch eines der liberaleren Länder in Osteuropa. Vor dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 habe es in Budapest eine regelrechte Schwulenszene gegeben, sagt Franz Schindler, Doktor für slawische Philologie an der Universität Gießen.
Das, was für uns im Westen damals Amsterdam war, als so eine schwule Metropole, war sicherlich für viele Schwule im ehemaligen Ostblock, im anderen Umfang natürlich, aber war das sicherlich Budapest.
Nach Liberalisierungen in den 90er Jahren geht es inzwischen in die Gegenrichtung. Im vergangenen Jahr verabschiedete die Orbán-Regierung ein Gesetz, das die mediale Darstellung von Homo- und Transsexualität gegenüber Minderjährigen verbietet. Mit Ideologie habe das wenig zu tun, sagt Richard Mole, Professor für politische Soziologie am University College in London.
Viktor Orbán ist seit 2010 Premierminister. Wenn er von dem Wunsch getrieben wurde, ungarische Kinder vor Homosexualität zu schützen, warum bis jetzt warten? Meiner Meinung nach ist der Grund dafür, dass seine Popularität letztes Jahr wegen seines Managements der Covid-Pandemie gesunken ist. Deswegen hat er einen Sündenbock gesucht, um von seinen Problemen abzulenken.
Orbán kopiert damit eine Strategie von Wladimir Putin. Auch Putin fiel nach Amtsantritt nicht als homophob auf. Ende 2011 kam es in Russland nach Wahlfälschungen zu ersten großen Protesten. Kurz danach verabschiedete Putin ein Gesetz gegen sogenannte Homopropaganda. Franz Schindler.
Bei beiden ist es ganz klar so, dass man da ausnutzt, dass es einfach homophobe Ressentiments in der Gesellschaft gibt, dass man die Leute damit aktivieren kann, dass man auch eine Gruppe angreift, die sehr klein ist, die öffentlich in der Regel nicht zu sehen ist. Also leichte Opfer.
Orbán inszeniert sich dabei auch als Verteidiger der ungarischen Tradition. Aber warum küren nationalistische Populisten wie er ausgerechnet Homosexuelle zum Feindbild? Richard Mole hat untersucht, welchen Zusammenhang es zwischen Nationalismus und Homophobie gibt. Er unterscheidet dabei zwei Formen von Nationalismus. Die eine beschreibt eine Nation, deren Mitglieder stolz auf ihr Land sind, Minderheiten dabei einschließen und international kooperieren. Mole hingegen konzentriert sich auf eine zweite Form des Nationalismus, den Gruppennarzissmus. Er beschreibt den Glauben einer Nation, besonders privilegiert zu sein. Homosexualität wird in diesem Weltbild zu einer Bedrohung. Mole nennt vier Punkte, die die Populisten dabei anführen. Erstens trügen sexuelle Minderheiten nichts zur biologischen Reproduktion eines Volkes bei. Zweitens gäben sie Sprache und Kultur nicht weiter, weil sie keine Nachkommen hätten. Drittens widersprechen sie Geschlechterstereotypen, denen zufolge Männer beispielsweise die Heimat verteidigen. Viertens brechen sie mit nationalen Normen, zum Beispiel in Polen, wo die Lehre der katholischen Kirche eine zentrale Rolle spielt. Hinzu kommt ein weiteres Argument, erklärt Richard Mole.
Da LGBT-Personen in südwestlichen Städten öfter sichtbarer sind, ist es für Populisten wie Orbán und Kaczynski und auch Putin leicht zu argumentieren, dass Homosexualität spezifisch westlich ist. Und deswegen ist es legitim, Gesetze gegen diese sogenannte fremde Ideologie zu erlassen.
Diese Darstellung sei nicht nur in Osteuropa, sondern weltweit zu finden, sagt der Hamburger Aktivist Vanja Kilber.
Wir kennen das von allen homophoben Politikern, die sagen, Homosexualität ist nicht afrikanisch, Homosexualität ist aus dem Westen, aus dem Osten, sonst noch woher. Wir kennen auch die Bezeichnungen für die Homosexualität aus den Jahrhunderten zuvor. In Georgien war es die armenische Sünde, in Armenien war es die georgische Sünde, in Deutschland war es die französische Sünde und so weiter.
Vanya Kilber, der aus Kasachstan stammt, unterstützt mit seinem Verein Quartierer russischsprachige LGBT in Deutschland und besucht seit Jahren die homo- und transsexuelle Community in St. Petersburg. Das russische Propagandagesetz werde zwar selten angewendet, trotzdem habe es dazu geführt, dass die Gewalt gegen homo- und transsexuelle zugenommen habe.
Wenn der Staat regelmäßig die Augen zudrückt, bei Gewalt gegen Queers kommt es früher oder später zu Folterungen und Ermordungen. Gegipfelt hat das natürlich in Tschetschenien. Wir kennen mittlerweile 170 Fälle, wo Menschen gefoltert, teilweise auch getötet worden sind. Und das ist quasi die neue Art des Totalitarismus. Von Demokratie reden und sich die Hände selbst nicht dreckig machen, sondern diese Gewaltenverteilung zu verlagern.
So dramatisch ist die Situation in Ungarn nicht. Gerade erst scheiterte eine Volksabstimmung zu Orbáns Propagandagesetz. Trotzdem fühlt Gábor sich immer weniger willkommen. Seit März arbeitet der IT-Experte nicht mehr in Budapest, sondern pendelt nach Wien.
Ich habe es aufgegeben, eigentlich in Ungarn zu leben, wenn das so weitergeht.
Annika Schneider berichtete darüber, wie Homophobie und Nationalismus in Osteuropa zusammenspielen. Wer angesichts heutiger Dauerkommunikation über soziale Medien das Schlimmste für die Menschheit befürchtet, kann sich eigentlich entspannt zurücklehnen. Die mehr oder weniger substanziellen Informationen, die wir heute über WhatsApp, Twitter, Facebook und Instagram austauschen, teilte man in früheren Zeiten auch schon, mit ähnlicher Begeisterung. Und es gab ein gängiges Medium dafür, den Brief. Das fanden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften heraus, als sie die Gesamtausgabe der Briefe Jean-Pauls editierten und sich über bekannte Muster wunderten. Eva-Maria Götz beginnt mit einem Blick in die damalige Korrespondenz.
Bayreuth, Freitag, den 4. Juni 1824. Kaum sind Sie fort, guter lieber Richard, setzt Ihnen schon ein Brief von mir nach.
Schrieb Jean-Pauls Tochter Emma an ihren Cousin Richard Otto Spazier, gleich nach dessen Abreise aus ihrem Elternhaus in Oberfranken.
Mögen Sie, lieber Richard, glücklich, das heißt gesund, angekommen sein.
Setzt ihr Vater, der damals überaus berühmte Schriftsteller Jean-Paul, unter Emmas Zeilen den Brief fort. Und Schwester Odilie schließt:
Wie viel Freude mit Ihnen, lieber Richard, fortgegangen ist, empfinden wir bei Ihrer Entbehrung erst recht. Möchte Sie der Brief nur recht froh und gesund treffen?
Es ist sozusagen ein Familiengesamtkunstwerk, dieser Brief, von allen gemeinsam geschrieben. Und natürlich wird auch die ersehnte Antwort von allen gelesen werden.
Wir freuen uns alle auf den zurückkehrenden Kutscher, der uns hoffentlich ein Briefchen von Ihnen bringt.
Fast wie in einer Chatgruppe von heute, dachte sich Markus Bernauer, Professor für Literaturwissenschaften an der TU Berlin, der die umfangreichen Briefe Jean-Pauls und seines weit verzweigten Umfeldes nun für die digitale Gesamtausgabe der Akademie der Wissenschaften federführend editiert.
So etwas wie ein WhatsApp-Netzwerk, wo man das Gefühl hat, ich bin hier in einer ganz ähnlichen Situation wie heute, wenn ich mit meinen Mitarbeiterinnen und meinen Mitarbeitern über WhatsApp kommuniziere, was wir jetzt in der Pandemie getan haben, dann läuft das oft ganz ähnlich, wie wenn die Leute im 18. Jahrhundert miteinander mit Briefen kommunizieren.
Diese Beobachtung brachte Markus Bernauer und sein Team zu ganz neuen Fragestellungen, etwa nach der Bedeutung von Privatsphäre im 18. und 19. Jahrhundert.
Interessant ist zu beobachten, dass Jean-Paul selber selbst intimste Liebesbriefe weitergereicht hat. An Freundinnen, an Bekannte, an die Familie, an Familienmitglieder entferntere, dass Liebesbriefe, auch intimste, in Familien vorgelesen worden sind.
Das Briefgeheimnis war also, so folgert Bernauer, nicht so wichtig. Wichtiger war, sich mit den Briefen vor anderen in Szene zu setzen. Und auch hier sieht er Parallelen zu einem heute weit verbreiteten Verhalten im Netz.
Wo man sich fragt, warum geben die Leute ihre Empfindungen in dieser Form preis, wenn sie denn echt sind? Wohl, weil diese Empfindungen ihre Person ausmachen, ihre Person bilden, entscheidend sind dafür, auch wie sie wahrgenommen werden wollen. Und es ist auch klar, dass damit sich natürlich immer ein Stück der Selbstinszenierung verbindet. Also man darf nicht an die Natürlichkeit dieser Dinge glauben.
Briefe schreiben oder Billets versenden ist, so Markus Bernauer, eine Form des öffentlichen Diskurses, die erst im späteren 19. Jahrhundert, im Biedermeier, zur Privatsache wird. Unser Umgang miteinander im Netz ist also
nicht einfach der Untergang des Abendlandes, sondern es ist die Rückkehr alter Formen der halböffentlichen Kommunikation, die es im Moment, in dem es Medien gegeben hat, wie den Brief als neues Medium, schon gegeben hat, die da schon eingeübt worden sind.
Der Brief war ab dem 18. Jahrhundert das soziale Medium schlechthin. Und wer mit vielen Menschen gleichzeitig im Kontakt war, konnte sich natürlich nicht ständig ein neues Thema ausdenken.
Der Begriff Copy and Paste bezeichnet das Übertragen von Daten zwischen zwei Softwareanwendungen. Es handelt sich um das einfache 1:1 Kopieren und Einfügen digitaler Informationen. Ein normaler, zeitsparender Vorgang, um komplizierte Informationssequenzen ohne erneute, langwierige Eingabe zu übertragen. Dieses Phänomen ist insbesondere in der Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts nicht unbekannt,
stellt Dr. Michael Röhlke, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, fest. Als besonders gelungen empfundene Formulierungen und Erzählungen finden sich fast wortgleich in Briefen an unterschiedlichste Adressaten. Auch bei der Wahl der Themen, über die man sich austauschte, gibt es Übereinstimmung. Das Lieblingsthema war und ist Krankheit und Gesundheit, fand Selma Jahnke, ebenfalls mit der Jean-Paul-Edition befasst, heraus.
Die unzähligen Foren, in denen medizinische Laien heutzutage im Internet ihre Erfahrungen mit Krankheiten, Behandlungsmethoden und Ärzten austauschen, stehen einer Vielzahl an Briefen gegenüber, in denen sich Korrespondenten wechselseitig über Behandlungsmethoden ihrer jeweiligen Leiden informieren, zum Teil sehr konkret.
Viele Verfasserinnen und Verfasser wären eigentlich längst vergessen. Ihre Briefe aber zeigen eine Sozialgeschichte von unten, beziehungsweise aus der bürgerlichen Mitte.
Und dann kommt natürlich dazu, dass die Briefe einfach auch ein politisches Medium sind, in dem politische Fragen verhandelt werden und diskutiert werden, was im Übrigen ja heute auch ganz ähnlich ist, und zwar in einer Breite, die man vorher so nicht kannte.
Das Bürgertum bekommt plötzlich eine Stimme. Menschen melden sich zu Wort, auf die vorher nie jemand gehört hat.
In dem Moment, in dem Sie schreiben, partizipieren Sie auch am öffentlichen Diskurs, wenn Sie ein Medium nutzen, das nicht ganz und gar privat ist. Und das Briefe schreiben hat durchaus solche Züge. Ganz ähnlich, wie Sie heute das über die sozialen Medien beobachten können, die auch nicht jetzt im alten Sinn öffentlich, sondern eben halb öffentlich sind.
Eines unterscheidet das Medium Brief und unseren Umgang mit den digitalen Kommunikationswerkzeugen allerdings deutlich. Und das ist der Faktor Zeit. Früher mussten die Schreibenden Tage, wenn nicht wochenlang, auf eine Antwort warten. Heute geht es ungleich schneller. Aber, so meint Jochen Strobel, Professor für neuere deutsche Literatur an der Philipps-Universität Marburg, letzten Endes ist es vielleicht nicht so wichtig, wie lange, sondern dass man wartet.
Für den Stress, dem sich Handynutzer unterziehen, wenn sie im Minutenabstand auf das Display starren, Geräusche oder Erschütterungen leichthin als Vibrationsalarm deuten und sich dann entweder reich beschenkt oder leer ausgegangen fühlen, ist ein einigermaßen kalkulierter Wechsel aus Lust und Schmerz verantwortlich, der durch die Penetranz des technischen Mediums möglicherweise intensiver wirkt als durch eine etwa über Sprache evozierte Illusion.
Soziale Netzwerke des 18. und 19. Jahrhunderts. Neue Perspektiven auf die Briefkultur von Eva Maria Götz.
Schönen Menschen wird zugeschrieben, dass sie eben vertrauenswürdiger sind, dass sie kooperativer sind, dass sie leistungsfähiger sind, gegebenenfalls auch, dass sie intelligenter sind.
sagt der Wirtschaftswissenschaftler Professor Guido Heineck von der Universität Bamberg. Die Studienlage ist da ziemlich eindeutig. Wer weniger attraktiv ist, hat Nachteile im Leben. Nicht nur bei der Partnerwahl, sondern auch im Beruf. Attraktivität ist einer der wirkungsvollsten Faktoren für soziale Ungleichheit. Das gilt übrigens für Männer und für Frauen. Was die meisten wissen und deshalb versuchen, ihre Attraktivität zu steigern, wie Matthias Hendjes weiß.
Birth of the Cool heißt eine berühmte frühe Platte von Miles Davis. Und so wirkt er auch selbst auf Fotos aus dieser Zeit. Cool und attraktiv auf eine subversive Art. Sie unterläuft die fatale Wirkung, die Attraktivität meist in der Gesellschaft entfaltet und deren Bedeutung kaum jemandem bewusst ist. Reinhold Schunk, Soziologe an der Universität Wuppertal.
Ich glaube, das liegt daran, dass die meisten Menschen eher so essentialistische Vorstellungen davon haben, was Attraktivität ist. Liegt halt irgendwie in den Merkmalen des Gesichts oder des Körpers begründet. Und die meisten Menschen gehen vermutlich davon aus, dass das einfach vollkommen zufällig ist.
Die gesellschaftliche Bedeutung von Attraktivität wird weit unterschätzt, bestätigen viele Forscher. Pierre Bourdieu, der einflussreiche Soziologe, sah darin ein Herrschaftsinstrument der Oberklasse, weil Attraktivität oder Schönheit eng mit Einkommen und Bildung verknüpft ist. Johannes Krause, Sozialwissenschaftler aus Düsseldorf, verweist auf weitere Einflussfaktoren, lässt am grundlegenden Mechanismus aber keinen Zweifel.
Soziale Ungleichheit hat einen Einfluss darauf, wie attraktiv Personen sind, weil, wenn ich aus einem Haushalt komme, wo viel Geld vorhanden ist, kann ich viel Geld in mich investieren. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass physische Attraktivität einen Einfluss auf soziale Ungleichheit hat, weil Personen, die attraktiver sind, höhere Einkommen erzielen, bessere Berufe haben, bei der Partnerauswahl mehr Wahl haben.
Und so trägt Attraktivität dazu bei, dass die wohlhabenden führenden Schichten unter sich bleiben. Sie schafft nicht nur soziale Ungleichheit, sondern hilft auch, sie zu zementieren. Viele Menschen geben sich aber nicht mit ihrem Aussehen zufrieden, sondern arbeiten intensiv daran, es zu verbessern. In der Regel geht es dabei um die physische Erscheinung. Krause hat dieses Schönheitshandeln untersucht.
Schönheitshandeln ist grundsätzlich alles, was man unternimmt, um seinen eigenen Körper zu bearbeiten, im Sinne der Darstellung nach außen. Es beginnt bei so Dingen, die wir überhaupt nicht als Schönheitshandeln wahrnehmen, wie zum Beispiel das Zähneputzen oder das Duschen, und endet in Sachen, die zum Beispiel Tätowierungen und Schönheitsoperationen, und dazwischen liegt im Prinzip alles. Von Haare frisieren über Haare schneiden, die Körperrasur, bestimmte Pflegemittelchen verwenden, Sport treiben.
Seine empirische Studie zeigt einige klare Zusammenhänge. Das Alter spielt eine wichtige Rolle, denn für Piercings und Tattoos entscheiden sich überwiegend junge Leute. Zu Antifaltencremes und ähnlichen Pflegemitteln greifen eher Ältere. Die mittlere Bildungsschicht ist aktiver als weniger Gebildete. Und ein stärkerer Medienkonsum löst ebenfalls intensiveres Schönheitshandeln aus. Am deutlichsten ist jedoch:
Grundsätzlich ist es so, dass Frauen in allen Dimensionen mehr machen als Männer.
Egal, ob es um Körperrasur, Piercings oder Pflegeprodukte geht. Insoweit bestätigt das Schönheitshandeln das herkömmliche Rollenverständnis. In Frage gestellt wird die soziale Ungleichheit jedoch durch subversive Formen, sich attraktiv zu machen. Etwa wenn Männer mit lackierten Nägeln, Make-up oder glitzerndem Schmuck in der Öffentlichkeit klassisch weibliches Schönheitshandeln praktizieren. Oder wenn Außenseitergruppen sich einen Stil aneignen, der sich vom Mainstream absetzt und zugleich sehr attraktiv ist. Zum Beispiel, wenn sie sich cool geben.
Coolness ist erstmal ein Habitus der Distanz und der Lässigkeit. Dahinter steckt eben auch so eine Souveränität. Und Souveränität ist generell attraktiv, bei Frauen und bei Männern.
Coolness kennt man aus der Black Community in den USA und der populären Kultur. Doch das Konzept ist viel älter, erzählt Katharina Rüß, Kulturwissenschaftlerin an der Uni Dortmund. Was sich heute gegen das Establishment richtet, geht auf die adlige Welt der Fürstenhöfe in der Renaissance zurück. Graf Baldassare Castiglione, italienischer Diplomat, beschrieb damals in einer Verhaltenslehre für den Hofmann die Technik der Sprezzatura.
Da geht es eben um eine Mühelosigkeit am Hof, sich zu bewegen, zu tanzen, also eine Haltung, die lässig erscheinen soll und souverän. Also auch sich zu kleiden zum Beispiel, also dass es exquisit und adäquat aussehen soll, aber eben wie nebenbei. Also es soll nicht zu ehrgeizig wirken oder heutzutage würde man sagen, der bewusste Stilbruch gehört mit zur Coolness dazu.
Im 17. Jahrhundert kann man das Konzept in einem Gemälde des Niederländers Frans Hals wiederentdecken. Er porträtierte keinen Hofmann, sondern den erfolgreichen Unternehmer Willem van Heythuysen.
Er trägt also eine Art Cowboy-Stiefel, würde man heute sagen, aber mit Sporen, hält lässig eine Gerte in der Hand, einen großen Hut und ein braunes Gewand. Und er kippelt so mit dem Stuhl und scheint fast umzukippen.
Heythuysen sieht den Betrachter direkt an. Seine Augen sind halb geschlossen. Er wirkt ein bisschen müde und verbraucht, aber das schert ihn nicht.
Hier haben wir eben genau das ausgedrückt, diese Spezzatura. So eine Lässigkeit, auch eine Beweglichkeit. Er hat die Beine überschlagen. Also es scheint so, als würde er en passant hier abgebildet werden. Und eben nicht steif irgendwo stehen oder posieren, sondern es wirkt quasi fast wie so ein Schnappschuss.
Heythuysen verkörpert noch die herrschende Klasse der europäischen Gesellschaft. Doch im 20. Jahrhundert lässt sich beobachten, dass die Coolness die Seiten gewechselt hat. In der Berliner Bohème der 20er etwa kulminierte der gesellschaftliche Umbruch im lustvollen Spiel mit traditionellen Geschlechterrollen. Und Marlene Dietrich verkörperte Coolness durch eine unwiderstehliche Mischung von Diventum und Berliner Schnauze, Working-Class-Attitüde und Femme fatale.
Natürlich ist das auch eine Männerfantasie auf jeden Fall, aber viele Frauen der damaligen Zeit, lesbische oder queere Frauen, verkörpern diese Art von Coolness, sind Autofahrerinnen, Reiterinnen, Schriftstellerinnen. Durch den Ersten Weltkrieg, in dem viele Frauen eben auch in die Öffentlichkeit mussten, hat sich da eine Souveränität und eine Selbstverständlichkeit entwickelt als Habitus, der dann auch als Coolness auftrat.
Die moderne Coolness ist emanzipativ geworden. Sie findet sich bei zurückgesetzten und unterdrückten Gruppen, verleiht ihnen eine eigene Identität und eine neue Stärke. Zugleich kann sie eine so attraktive Ausstrahlung entfalten, dass sich das Phänomen immer weiter ausbreitet. Insbesondere in der schwarzen Community der Vereinigten Staaten hat Coolness eine geradezu existenzielle Bedeutung bekommen. Mindestens seit den 50er Jahren steht sie für die Auflehnung gegen den allgegenwärtigen Rassismus. Aber wer cool ist, läuft nicht in die Falle der Gewalttätigkeit.
Dass man eine Souveränität und Wehrhaftigkeit ausdrückt, eine Nicht-Unterwerfungsbereitschaft, aber eben nicht gewaltvoll. Cool heißt ja eben, sich nicht provozieren zu lassen, wo es damit endet, dass man im Gefängnis landet. Und das ist diese kunstvolle Haltung, die in der Black Community zum Ausdruck kommt. Und ein klassisches Kleidungsstück, was natürlich da auch eine Rolle spielt, ist die Sonnenbrille, dass man eben sich nicht in die Karten schauen lässt, dass man eben souverän über den Ding steht.
Katharina Rüß zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto des jungen Miles Davis. Schwarze Brille, offenes weißes Hemd. Lässig und doch kontrolliert. Seine Selbstdarstellung und seine Form des Jazz sind zu einem Inbegriff schwarzer Coolness geworden. Birth of the Cool hieß eben auch eine seiner epochalen Platten. Inzwischen hat sich das Konzept weiterentwickelt. Auch die Pop-Ikone Kurt Cobain, verstorbener Sänger und Gitarrist der Rockband Nirvana, war cool, sagt Katharina Rüß, obwohl man es auf den ersten Blick nicht glauben würde.
Hier sehen wir ihn so mit so einer Strickjacke, die so ein bisschen verfilzt ist. Leicht speckiges Haar, weißes T-Shirt. Aber dieser Gesamthabitus bei ihm war natürlich auf der einen Seite die Schmerzensfigur, der leidende Mann und auch überhaupt nicht dieses Übermaskuline und gleichzeitig aber eine absolute Autonomie und diese Souveränität und dieses, wie er singt und Gitarre spielt, hat auch eine absolute Eloquenz. Sie wirkt aber wie nebenbei.
Das verbindet Cobain mit dem gealterten Willem van Heythuysen. Bei der Coolness, die attraktiv macht, geht es eben nicht um den zurückweichenden Haaransatz oder das breite Kreuz. Der Gesamtauftritt ist entscheidend.
Und das gibt natürlich Hoffnung für viele Menschen, die vielleicht nicht mit klassischen, ich sag mal, Schönheitsmerkmalen gesegnet sind. Come as you are, as you were, as I want you to be.
Welche Rolle Attraktivität in unserer Gesellschaft spielt und wie wir versuchen, sie zu erhöhen, berichtete Matthias Henjes. Sie gilt als eine der ganz Großen ihres Fachs. Und trotzdem soll Maria Callas unter Selbstzweifeln gelitten haben. Damit ist sie nicht allein. Aber wie treffsicher ist die Beurteilung der eigenen Gesangskunst und die der Kolleginnen? Dieser Frage ist vor einiger Zeit ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik, der New York University und der Universität Hamburg nachgegangen. Auch wenn das Ergebnis keineswegs repräsentativ ist, schließlich wurden nur 18 Sängerinnen befragt, gibt es doch erstaunliche Einblicke in die Kunst der Wahrnehmung. Erstautorin der Studie ist Dr. Pauline Laroy Maestri.
We invite the professional singers, all soprano.
Wir haben professionelle Sängerinnen, alles Sopranistinnen, in unser Labor am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik geladen. Zunächst haben wir sie gebeten, einfache Melodien zu singen wie Joyeux Anniversaire oder Happy Birthday und das dann aufgenommen. Dann haben wir sie gebeten, verschiedene Gesangsaufnahmen zu beurteilen. Unter den verschiedenen Gesangsaufnahmen waren auch die, die wir mit ihnen am Vortag gemacht hatten. Wir analysierten alle Darbietungen, sodass wir ein objektives Ranking aller Gesangsproben hatten, also von denjenigen, in denen der Ton am besten getroffen worden war, bis hin zu den schlechtesten. Es war beeindruckend, wie treffsicher gute Sängerinnen andere beurteilen konnten und letztendlich auch sich selbst.
And finally, how good they were at evaluating themselves.
Als Bewertungsmaßstab diente die Tonhöhengenauigkeit, also die Fähigkeit, den Ton zu treffen. Das lässt sich in der westlichen Kultur genau messen und bildet ein objektives Maß für die musikalische Leistung.
Von den Besten wussten wir, dass sie sehr gut darin sind, festzustellen, ob andere Sängerinnen den Ton treffen oder nicht. Und das haben unsere Ergebnisse auch bestätigt. Das überraschende Ergebnis der Studie war, dass Profisängerinnen nicht gut darin sind, sich selbst zu beurteilen. Wir dachten, sie wären präzise, weil sie das ja immer machen.
Ist doch die präzise Selbsteinschätzung eine wichtige Voraussetzung, um die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln zu können.
Was uns noch mehr überrascht hat, ist, dass die Sängerinnen sich selbst überschätzt haben. Sie dachten, sie wären besser, als die objektive Rangliste zeigte. Das war nicht erwartet worden, weil Experten in der Regel dazu neigen, ihre Fähigkeiten in ihrem Fachgebiet zu unterschätzen. Wir nennen das in der Psychologie den Dunning-Kruger-Effekt. Wie kommt dieser Effekt zustande? Wir wissen es bislang nicht. Das Einzige, was wir sehen, ist eine Verbindung zwischen der Fähigkeit, sich selbst zu beurteilen, und der Qualität der Darbietung.
Fazit?
Da ist zweifellos ein Zusammenhang zwischen einer hohen Selbsteinschätzung und der Entwicklung außergewöhnlicher Fähigkeiten.
In developing exceptional skills.
Dr. Pauline Laroy Maestri vom MPI für empirische Ästhetik befragte 18 Sopranistinnen, wie sie ihr Können und das ihrer Kolleginnen einschätzen. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Wolfgang Amadeus Mozart und dem Album Black to the Future von Sons of Kemet. Hier geht's gleich weiter mit den Jazz Facts und einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber. We'll be right back.
Thank you.